Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Am 11. Dezember 1911 hatte der Norweger Roald Amundsen mit 4 Begleitern als erster Mensch den geografischen Südpol erreicht. Gleiches hatte er nun, knapp anderthalb Jahrzehnte später, auch mit dem Nordpol vor. Doch der Versuch, gemeinsam mit dem das Unterfangen finanzierenden US-amerikanischen Millionär Lincoln Ellsworth per Flugzeug den Pol zu erreichen, scheiterte. Zwar kam die insgesamt 6 Mann umfassende Crew dem nördlichsten Punkt der Erde so nahe wie noch niemand vor ihnen, nämlich bis auf ca. 255 Kilometer, dort strandeten ihre Flugboote jedoch und ließen sich 3 Wochen lang nicht mehr flott machen, sodass man in Norwegen und dem Rest der Welt schon das Schlimmste fürchtete und auch die deutschen Zeitungen sich an entsprechenden Spekulationen beteiligten. Umso größer war die Erleichterung, als die Vermissten nach fast einem Monat und einem abenteuerlichen Rettungsmanöver doch wohlbehalten wieder das Spitzbergen-Archipel erreichten. Auch der Hamburger Anzeiger teilte diese frohe Kunde nur zu gern mit seiner LeserInnen und Leserschaft und kollagierte seinen Artikel aus allerlei Berichten, die nun aus Norwegen eintrafen. Ins ewige Eis wagt sich für uns Rosa Loy.
Amundsens Rückkehr. Der Nordpol nicht erreicht. Das Amundsen-Expeditionsschiff Hobby kehrte gestern Nacht zurück und nahm sofort Fühlung mit dem Hilfsschiff Heimdall in der Adventsbai auf. Die beiden Flieger, die es unternehmen wollen, Amundsen und seine Begleiter in den Polgebieten aufzufinden, erhielten die Mitteilung, dass es ratsam wäre, aufzusteigen. Die Heimdall hatte die Adventsbai um 4 Uhr morgens verlassen und hatte sich auf ihrer Erkundungsfahrt vergewissert, dass die Eisverhältnisse nach Norden sehr günstig sind. Sie funkte den Rettungsfliegern daher, sich flugbereit zu machen. Die Flugzeuge stiegen in der Adventsbai um 9.45 Uhr auf. Es herrschte ein geradezu ideales Wetter mit hellem Sonnenschein bei einer leichten östlichen Brise. Um 11.10 Uhr hörten wir wieder Motorgeräusche und einige Sekunden später hatte die Hobby ein Boot zu den Fliegern ausgesetzt, die um 11.35 Uhr niedergingen. Wie wir hörten, entwickelten die Flugzeuge eine Geschwindigkeit von etwa 180 Kilometern und erreichten eine Höhe von etwa 4000 Fuß. Die Hobby wird nördlichen Kurs auf die Däneninsel zunehmen, um in der Wellmannsbai einen geeigneten Abflugplatz zu suchen, wo die Flugzeuge zunächst festgemacht werden können. Alsdann werden die Rettungsflieger so bald wie möglich in der Richtung nach Norden zu davonfliegen, in der Amundsen vor einigen Wochen unseren Blicken entschwunden ist. So war die Situation, als folgendes Telegramm eintraf. Oslo, 18. Juni, Drahtmeldung. Roald Amundsen ist heute Morgen mit 5 Begleitern in Kings Bay angekommen. Auch Macmillan war abgereist, um nach dem Verbleib der Amundsen-Expedition zu forschen. Von einer Zeppelin-Expedition zum Nordpol sprach man auch schon. Für diese Woche waren im Reichsverkehrsministerium Verhandlungen zwischen den zuständigen Behörden, der Internationalen Studiengesellschaft für die Erforschung der Arktis durch eine Luftschiff-Expedition sowie dem Luftschiffbau Zeppelin im Friedrichshafen vorgesehen, die eine Vereinheitlichung der von den beiden Luftfahrtgesellschaften entworfenen Projekte vorbereiten sollten. Zu diesen Besprechungen wurde auch der Führer des ZR3, Dr. Eckner, in Berlin erwartet, doch hat dieser inzwischen wegen anderweitiger Inanspruchnahme absagen müssen, sodass die Verhandlungen dadurch einen Aufschub erleiden. Sobald Dr. Eckner nach Berlin kommt, dürften diese Vorbesprechungen zunächst über die technischen Fragen des Projekts aufgenommen werden, wobei man nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge mit der Herbeiführung einer Einigung zwischen der Studiengesellschaft und dem Luftschiffbau Zeppelin rechnen kann, zumal seitens der Ersteren die Führerschaft des Nordpol Zeppelins bereits wiederholt Dr. Eckner angetragen worden ist. Für diese Dinge werden nun Amundsens Erlebnisse und Eindrücke von Wesentlichkeit sein, ausschlaggebend. Amundsen hat der Vossischen Zeitung einen Funkspruch gesandt, in dem er seinen Polarflug beschreibt. Wir entnehmen ihm Folgendes. Nach unserem Start am 21. Mai verließen wir mit beiden Flugmaschinen Kings Bay um 5 Uhr nachmittags. Die Ladung der Flugzeuge betrug annähernd 3 Tonnen. Bei Südgard kamen wir an einen Nebel, über den wir hinwegflogen, wobei wir auf 3100 Fuß Höhe emporstiegen, um während der nächsten 2 Stunden mit Hilfe von Sonnenkompassen unseren Weg zu nehmen. Wir flogen nun beständig oberhalb des Nebels, aus dem wir erst um 8 Uhr abends herauskamen. Während des übrigen Teils der Flugreise war die Sichtbarkeit ausgezeichnet. Um 10 Uhr abends ergaben unsere Beobachtungen, dass wir übermäßig stark westlichen Kurs genommen hatten. Wir nahmen nun unseren Kurs mehr nach Osten, bis wir am 22. Mai 1 Uhr früh feststellten, dass wir die Hälfte unseres Benzinvorrats verbraucht hatten. Daher entschlossen wir uns, den Versuch zur Landung zu machen, um endgültig unsere Lage festzustellen und die Aussichten für den Weiterflug zu klären. Wir befanden uns oberhalb einer großen Wasserrinne innerhalb des Eises, der ersten dieser Größe, der wir begegneten. Während des ganzen Fluges hatten wir bis dahin eine zur Landung geeignete Stelle nicht gesehen. Wir ließen uns nun auf das Wasser der Eisrinne herab. Unsere Befürchtungen wegen der Landung erwiesen sich als nicht unbegründet. Unmittelbar nach der Landung wurde Ellsworths Flugzeug zwischen den Eismassen eingeschlossen und während wir versuchten, den Apparat wieder frei zu bekommen, fror die Eisrinne vollständig zu. Ebenso erging es meinem Flugzeuge. Unsere Beobachtungen während der Nacht stellten nun unsere Position fest mit 87 Grad 44 Minuten nördlicher Breite und 10 Grad 20 Minuten westlicher Länge, sodass die Entfernung, die wir während unseres 8-Stunden-Fluges zurückgelegt hatten, genau 1000 Kilometer betrug. Durch Lotungen stellten wir fest, dass das Meer unter dem Eise eine Tiefe von 3750 Meter hatte. In den folgenden Tagen beobachteten wir die magnetischen Abweichungen und stellten meteorologische Untersuchungen an. Während unseres Fluges hatten wir nach Norden hin ein Gebiet von 100.000 Quadratmetern überschauen können, das sich bis ungefähr 88,5 Grad nördlicher Breite erstreckte, ohne dass auch nur das geringste Anzeichen für Land vorgelegen hätte. Wir halten es für höchst unwahrscheinlich, dass auf dieser, der europäischen Seite des Arktischen Meeres, auch weiter nördlich Land sich befindet. Dem Berliner Tageblatt werden folgende Angaben Amundsens aus Oslo gemeldet. Nachdem die beiden Flugzeuge bei klarem Wetter von der Kings Bay aus den Kurs auf den Nordpol genommen hatten, erhob sich nach mehrstündigem Flug diesiges Wetter und die Nordpolfahrer waren gezwungen, nach Möglichkeit an einem geeigneten Platze in der Nähe des mutmaßlichen Poles niederzugehen. Wären wir noch kurze Zeit in nördlicher Richtung weitergeflogen und hätten dann zu landen versucht, so hätten wir tatsächlich den Pol erreicht. Ein Loten war jedoch unmöglich. Da die beiden Flugzeuge durch Eis blockiert waren, war die größte Schwierigkeit der neue Start. Die Lage war daher ziemlich kritisch. Von diesem Tage an wurden nur 300 Gramm Brot pro Mann verabreicht. Ein Flugzeug wurde klargemacht, alle Energie wurde am 25. Mai und die folgenden Tage darauf verwendet, die ungeheuren Schwierigkeiten, die das Eis bereitete, zu überwinden. Unter den größten Entbehrungen konnte endlich eine Maschine starten. Am 14. Juni zeigten sich große Risse im Eis und am 15. Juni versuchte die Expedition mit beträchtlich verringerter Ladung einen neuen Start. Nur ein Mindestmaß von Benzin wurde zurückgehalten, um den Flug nach südwärts fortsetzen zu können. Der Start glückte und es gelang nach einem aufregenden Flug, das Nordkap nach etwa 9 Stunden zu erreichen. Dort landete die Expedition und wartete günstigere Winde ab, um den Flug fortzusetzen. Der Benzinvorrat betrug noch 120 Liter. Unmittelbar nach der Landung am Nordkap passierte der norwegische Segler Sjölif das Kap. Wir nahmen sofort die Verbindung mit dem Segler auf. Das Flugzeug wurde von dem Schiff ins Schlepptau genommen. Gegen Nacht nahm der Wind zu und die Expedition musste an der Westseite der Franklin-Bucht Schutz suchen und dort bleiben. Als auch am 16. Juni der Sturm noch nicht nachließ, verließen mehrere Mitglieder der Expedition mit dem genannten Schiff die Franklin-Bucht, um in Kings Bay neues Benzin zu fassen. Die Expedition kam schließlich um 1 Uhr nachts in Kings Bay an. Amundsen hat den Nordpol also nicht erreicht. 3 Wochen haben wir gewartet. Dort im Norden war man optimistisch, bei uns weniger, so oft uns auch versichert wurde, dass kein Grund zur Besorgnis vorliege. Die Optimisten haben recht behalten. Und hat Amundsen sein Ziel auch nicht erreicht? Ist die Expedition auch mehr oder minder zum Fiasko geworden? Wir freuen uns, dass der kühne Forscher und seine nicht minder kühnen Begleiter, die am 21. Mai in Kings Bay mit zwei Flugmaschinen starteten, den Weg zum Festlande wieder gefunden haben. Unnütz wird der Flug trotzdem nicht gewesen sein. Mehr als er bisher berichtet hat, wird er noch zu erzählen haben. Wir werden es ja bald erfahren. Einstweilen wollen wir uns darüber freuen, dass sämtliche Mitglieder der Expedition, zu der auch der deutsche Mechaniker Karl Feucht Friedrichshafen gehörte, wohlbehalten in Spitzbergen angekommen sind. In Norwegen ist man begeistert, wie Meldungen besagen. Man hofft dort auf gute Ergebnisse. In Stockholm tat man nicht einmal überrascht. Man war der Sache Amundsen dort sicher. Obwohl Amundsen, wenn er nicht in den ersten 14 Tagen zurückkehrte, erst nach Monaten zurückkommen wollte. Das Zwischenspiel, Kanadas Ansprüche auf die ihm vorgelagerten arktischen Gebiete, hat uns inzwischen etwas erheitert. Das Wesentliche? Die Welt hat einen kühnen Forscher wieder, einen Mann, der durch seine Tat die Augen der ganzen Kulturwelt auf sich lenkte. Wo von Amundsen die Rede war, schwiegen die politischen Gegensätze, bis auf das erwähnte Zwischenspiel. Ob die Wissenschaft durch die Forschungen Amundsens bereichert wird oder nicht, der Dank aller, die über den Sorgen um materielle Dinge den Blick für wissenschaftliche Pionierarbeit nicht verloren haben, ist Amundsen sicher. Der Dank also der besten seiner Zeitgenossen.
Das ist ja nochmal gut gegangen. 3 Jahre später sollte er von einem Rettungsflug in die Arktis nicht mehr zurückkehren. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.